Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung vom Dienstag, den 30. Juni. Heute mit diesen Themen. Die Stadt entschuldigt sich. Dass eine Transfrau am Sonntag von der Polizei gewaltvoll aus dem Frauenbereich des Marzilibads gebracht wurde, sei ein Fehler gewesen.
Es ist dazu gekommen, weil aufgrund von einer sehr konfliktbeladenen Situation, die sich zugespitzt hat, hier ein Fehlentscheid getroffen wurde seitens der zuständigen Personen im Marzili.
Sagt die zuständige Direktorin Ursina Anderek. Und der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat am Samstag seinen baldigen Rücktritt angekündigt.
Er hat hier sehr viel Staub aufgewirbelt, obwohl es eigentlich allen klar ist, dass er als Präsident sowieso nicht mehr kandidieren darf.
So die Politologin Valentina Petrovic. Am Mikrofon ist Simon Kreller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages und blicken zuerst ins Ausland. Nach dem Doppelbeben in Venezuela melden die Behörden mehr als 1700 Tote und über 5000 Verletzte. Ursi Grimm mit den Details.
Laut UN könnten bis zu 68.000 Menschen vermisst sein. In La Guaira laufen die Rettungsarbeiten weiter. Darüber berichtet Euronews. Die Beben hatten am vergangenen Mittwoch die Küstenregion des Landes erschüttert. 5 Tage danach dauern die Such- und Rettungsarbeiten weiter an. Die USA entsandten Flugzeuge, Schiffe und Hubschrauber, um die Rettungsarbeiten zu unterstützen. Die Entwicklungsbank Corporación Andina de Fomento kündigte zudem einen Geberfonds von bis zu 200 Millionen Dollar für den Wiederaufbau des Landes an.
Nach Deutschland.
6 Tote, darunter 4 Frauen und laut Polizei eine einstellige Zahl von teils Schwerverletzten nach einem Schusswaffenangriff auf eine Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade hat die Polizei 3 Tatverdächtige verhaftet. Das berichtet die Taz. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich um einen Mann, eine der anderen festgenommenen Personen soll eine Frau sein. Obwohl gestern Nachmittag noch nichts Genaues über Hintergründe oder Motivlage bekannt war, verbreiteten Rechtsextreme und Hetzportale weitläufig Desinformationen über verschiedene Social-Media-Plattformen, so die Taz. Die Polizei warnte vor Fehlinformationen und Gerüchten in WhatsApp-Gruppen und sozialen Medien.
Zu den Zollverhandlungen zwischen der Schweiz und den USA.
Gestern Abend konnte Bundespräsident Guy Parmelin in Washington keinen Durchbruch erzielen. Es berichtet SRF. Guy Parmelin wollte sicherstellen, dass die Absichtserklärung, die die beiden Handelspartner im November unterschrieben haben, weiterhin gültig sei. Die Absichtserklärung führte zu einer Senkung der Zollsätze von teilweise über 40% auf rund 15%. Doch ist diese rechtlich nicht verbindlich und sie läuft in 3 Wochen aus. Die USA werden neue Zölle auf einer neuen Grundlage erheben und diese voraussichtlich mit unfairen Handelspraktiken der Schweiz begründen. Anfangs Juni kritisierte die USA die Schweiz, Importe von Produkten aus Zwangsarbeit nicht zu verhindern bzw. diese nicht genügend zu überprüfen. Im Gegensatz zur EU kennt die Schweiz noch kein Lieferkettengesetz. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist erst in Arbeit.
In die Schweiz. 3 Schweizer Museen haben 18 Kulturgüter aus dem Königtum Benin an Nigeria zurückgegeben.
Das teilt das Eidgenössische Departement des Innern, EDI, gestern mit. Die Kulturgüter, die in höfischen und religiösen Kontexten verwendet wurden, gehören zu den berühmten Benin-Bronzen. Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie aus dem Königreich Benin im heutigen Nigeria geraubt und nach Europa gebracht. Die Eidgenossenschaft übergab Nigeria zusätzlich 5 in der Schweiz eingezogene Kulturgüter. Im Rahmen der Übergabezeremonie unterzeichneten Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider und Nigerias Kulturministerin Hanatu Musa Musawa ein Abkommen über den Transfer von Kulturgütern. Ziel sei es, den illegalen Handel mit Kulturgütern zu bekämpfen und das kulturelle Erbe zu schützen, so das EDI.
Bund und Kanton unterstützen 48 zweisprachige Projekte.
Gestützt auf das Eidgenössische Sprachengesetz hat der Bund in diesem Jahr Berner Projekte mit einem Gesamtbeitrag von über 300.000 Franken unterstützt. Darüber hinaus hat der Kanton im Rahmen seines Budgets 2026 insgesamt rund 200.000 Franken zur Unterstützung von 33 Projekten ausgerichtet. Damit haben der Kanton und der Bund insgesamt 48 Projekte unterstützt, das meldet der Kanton Bern. Beitragsgesuche für Unterstützungsbeiträge für das Jahr 2027 können bis am 30. September 2026 auf der Webseite des Kantons Bern eingereicht werden.
Und damit nach Bern. Der Kanton will verhindern, dass Geflüchtete aus der Ukraine mehr Unterstützung erhalten.
Um Mehrkosten in Millionenhöhe abzuwenden, plant Regierungsrat Pierre-Alain Schneck von der SVP eine entsprechende Verordnungsänderung, so die Tageszeitung Der Bund. Eigentlich sieht das Asylgesetz vor, dass anerkannten Flüchtlingen nach 5 Jahren reguläre Sozialhilfe zusteht. Für rund 4.000 im Kanton Bern lebende Personen mit Schutzstatus S stünde dieser Wechsel im nächsten Jahr an, denn die Ansätze der Asylsozialhilfe sind deutlich tiefer als jene der regulären Sozialhilfe. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Bund ab 2027 die Hälfte dieser Kosten übernimmt. Das Parlament hat aber im Rahmen des Entlastungspakets entschieden, die Bundesbeteiligung auf 5 Jahre zu begrenzen. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hingegen kritisiert die tiefen Ansätze der Asylsozialhilfe. Sie seien unter dem Existenzminimum. ÖV-Billete beispielsweise seien kaum bezahlbar und Integration werde so erschwert.
Und noch zu einer Polizeimeldung. Am Freitag ist in Bern eine Frau leblos aufgefunden worden. Es handelt sich um eine 20-Jährige. Die Identität ist nun geklärt.
Im Rahmen der Ermittlungen wurden 2 Männer angehalten und vorläufig festgenommen. Bei einem 35-jährigen Mann wurde beim Zwangsmaßnahmengericht ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der 2. Mann wurde nach den Abklärungen wieder entlassen. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wird nun geklärt, unter welchen Umständen die Frau ums Leben gekommen ist. Insbesondere die genaue Todesursache und ob der festgenommene Mann beim Ereignis involviert war. Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die im Bereich der Morillonstraße 77 oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden und dies unter der Telefonnummer 031 303 25 31.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetterbericht. Morgen Mittwoch ist es tagsüber gewitterhaft. Vereinzelt gibt es Regenschauer. Es wird bis zu maximal 25 Grad warm.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am Sonntag sorgte ein Vorfall im Marzellibad für Empörung. Die Polizei vollzog eine Wegweisung unter Anwendung von Gewalt. Die betroffene Frau trug mehrere Hämatome davon, wie es in einer Medienmitteilung aus dem Umfeld der Betroffenen heißt. Auslöser war ein Konflikt im sogenannten Paradiesli, dem FKK-Frauenbereich des Freibads. Weil sich 2 BesucherInnen an der Anwesenheit der Transfrau störten, beschwerten sie sich beim Bodypersonal. Als sich der Konflikt nicht beilegen ließ, rief dieses die Polizei. Wir haben im Rabe Info von gestern ausführlich über den Fall berichtet. Inzwischen hat sich die Stadt Bern zum Vorfall geäußert. Die polizeiliche Wegweisung bezeichnet sie als Fehlentscheid und entschuldigt sich bei der betroffenen Person. Renoir Bio konnte gestern Nachmittag mit der zuständigen Direktorin Ursina Anderek telefonieren.
Ursina Anderek, letzte Woche fragte sie das Online-Medium Hauptstadt in einem Interview, wer für sie als Frau gelte und ins Paradiesli darf. Sie haben geantwortet, ich zitiere, als Frau gilt, wer sich als Frau identifiziert. Nun hat die Anlageleitung des Marzelli am Wochenende eine Transfrau polizeilich wegweisen lassen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich bedauere diese Situation und es ist dazu gekommen, weil aufgrund von einer sehr konfliktbeladenen Situation, die sich zugespitzt hat, hier ein Fehlentscheid getroffen wurde seitens der zuständigen Personen im Marzili. Man muss vielleicht ein bisschen einen Kontext noch setzen. Das Paradisli, dort finden schon lange immer wieder Diskussionen statt, wer soll Zugang haben zu diesem Schutzraum und wer nicht. Das ist eine Diskussion, die überall auch in Frauenräumen stattfindet. Und das führt immer wieder zu Verunsicherungen, wenn jetzt andere Körper sichtbar werden, die vielleicht früher nicht so sichtbar waren. Diese Diskussion, die kennen wir auch im Paradisli. Es gab auch immer wieder Meldungen oder es wurde vor Ort unter den Besucherinnen, wurden solche Situationen selber geregelt. Und gestern Abend hat sich aber ein Konflikt jetzt in diesem Zusammenhang so zugespitzt, in dem immer mehr Leute involviert waren. Es war eine sehr unübersichtliche Situation. Und da wurde leider dieser Entscheid getroffen, für den wir uns aber auch entschuldigen.
Sie entschuldigen sich für diesen Fehlentscheid in einer Medienmitteilung. Räumen Sie ebenfalls ein, dass diese Wegweisung ein Fehlentscheid war. Wie stellt die BSS-Direktion nun sicher, dass es in Zukunft nicht zu ähnlichen Vorfällen kommt?
Ja, es ist sicher, gibt es zwei Schienen, die sehr wichtig sind. Einerseits werden wir die Zugangsregelungen auch öffentlicher machen, dass wir wirklich vor Ort auch bald mal ein Schild anbringen, damit allen Besucherinnen auch klar ist, was gemeint ist, wer Zutritt hat und wer nicht. Das ist sicher sehr wichtig, dass das allen klar ist, wer sich in diesem Raum bewegt und was es bei diesem Raum auch geht. Und das andere ist, dass wir das Personal wie auch den Sicherheitsdienst, dass wir dort mit den Schulungen weitermachen und dort die Sensibilisierungsarbeit weitermachen. Das sind herausfordernde Situationen auch für das Personal, vor allem auch wenn sich so ein Konflikt sehr zuspitzt, wie es jetzt gestern passiert ist. Und da ist sicher sehr wichtig, dass man möglichst adäquat und beruhigend auf solche Situationen einwirken kann.
Der Konflikt hat sich sehr zugespitzt, wie Sie beschreiben. Noch zur Eskalation beigetragen hat dann wohl der Polizeieinsatz. AugenzeugInnen bezeichnen den als brutal. Sowohl der betroffenen Frau als auch den solidarisch Anwesenden wurde mit erheblicher Gewalt gedroht, unter anderem durch Schlagstockeinsatz und Pfefferspray. Werden Sie den Einsatz gemeinsam mit der Kantonspolizei aufarbeiten?
Ja, wir bedauern sehr von unserer Seite her, dass es überhaupt zu dieser Wegweisung gekommen ist und dass die Polizei involviert wurde durch diesen Fehlentscheid. Und intern sind wir daran, den Vorfall aufzuarbeiten. Das haben wir heute begonnen. Wir werden uns auch versuchen, mit den meldenden Personen, aber auch mit den betroffenen Personen dort den Dialog zu suchen und diese Aufarbeitung weiter voranzutreiben. Und ich gehe davon aus, dass auch der Einsatz der Kapo von den verantwortlichen Personen auch angeschaut und aufgearbeitet wird.
Für die Stadt scheint vor dem Vorfall klar gewesen zu sein, dass Transfrauen im Paradisli willkommen sind. Sie sagen jetzt, Sie werden diese Zugangsregelungen öffentlicher einsehbar machen. Inwiefern wurde diese Haltung, dass Transfrauen im Paradisli willkommen sind, auch BSS intern kommuniziert und das Personal entsprechend geschult und auch auf diese möglichen Auseinandersetzungen, die Sie ja sagen, dass Sie die bereits kennen, dass das nicht der erste solche Vorfall ist. Inwiefern wurde das Personal auf solche Aufeinandersetzungen auch vorbereitet?
Letztes Jahr wurde seitens Sportamt gemeinsam mit der Fachstelle für Geschlechterfragen von der Stadt und auch unter Einbezug von Fachorganisationen wie TGNS wurde eine sogenannte Orientierungshilfe erarbeitet. Das ist ein interner quasi ein Handhabungsmerkblatt, wie wir mit den Schutzräumen und den geschlechterspezifischen Räumen in sämtlichen Sportanlagen umgehen wollen. Und dort ist festgehalten, eben, dass alle, die sich als Frau identifizieren und leben, dass die willkommen sind in Räumen, die für Frauen gedacht sind. Und dort ist auch beschrieben, wie das Personal in Konfliktsituationen vorgehen soll. Das ist eine Kaskade, die beginnt mit Gespräch suchen und mit allen Involvierten und vor allem auch mit meldenden Personen das Gespräch zu suchen. Und das ist eigentlich die Grundlage, auf denen auch das Personal laufend geschult wird.
Das Schutzkonzept für das Paradisli ermöglicht es, dem Buddy-Personal zu reagieren, wenn sich eine Besucherin belästigt fühlt. Für einen solchen Schutzraum ist das ja ein sinnvolles Konzept. Der Vorfall zeigt nun, dass dieses Konzept für diskriminierendes Verhalten instrumentalisiert werden kann. Wie geht die BSS in Zukunft um mit dieser Erkenntnis?
Ja, ich denke, in solchen Räumen finde ich es persönlich sehr wichtig, dass es nicht einfach ein Schwarz und Weiß gibt. Und es gibt nicht einfach eine Regel, die schwarz und weiß ist und an die sich alle einfach so halten. Es hat sehr viel mit Körperlichkeiten zu tun, es hat mit Verunsicherungen zu tun. Und gerade deshalb ist es eben sehr wichtig, dass wir auch Aufklärungsarbeit machen und dass wir auch mit den Besucherinnen zusammen dort in einen Dialog kommen, damit sich alle geschützt fühlen. Ich habe durchaus Verständnis auch für Frauen, die sich in einen Raum Jahre oder Jahrzehnte lang gewohnt waren, in denen sie sich mit anderen Körpern konfrontiert sahen und jetzt werden andere Körper sichtbar, die sie vielleicht verunsichern und dass das zu Spannungen führt, das ist für mich sehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, das kann man nicht mit einer Schwarz-Weiß-Regel einfach aus der Welt schaffen. Das sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die stattfinden und darum ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir mit geschultem Personal dort auch diesen Dialog vor Ort fördern können, wenn es dann nicht die Besucherinnen unter sich aushandeln können.
Ursina Anderek haben wir im Interview gehört. Sie ist Direktorin für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern. Im Beitrag von gestern sprachen wir davon, dass sich AugenzeugInnen zufolge eine Person über die Anwesenheit der Transfrau beschwert hat. Dies entsprach unserem damaligen Kenntnisstand. Inzwischen schreiben sowohl das Umfeld der Frau als auch die Stadt in ihren jeweiligen Medienmitteilungen, dass es sich um zwei Personen handelte, die sich beschwert haben. Zum Zeitpunkt der gestrigen Sendung waren zudem die Antworten der Kantonspolizei ausstehend. Inzwischen haben wir Rückmeldung erhalten. Zur Frage, weshalb als erstes männliche Polizisten im FKK-Frauenbereich des Freibads eintrafen, schreibt die Medienstelle, die nächste freie Patrouille sei eine reine Männerpatrouille gewesen. Die Polizei bestätigt, dass sie vor Ort Pfefferspray angedroht haben. Dies, weil sie bei der Anhaltung massiv bedrängt worden seien. Ein Schlagstock wurde gemäß Stellungnahme der Polizei nicht angedroht. Die Medienstelle schreibt, der Einsatz von Zwangsmitteln erfolge stets nach den gesetzlichen Vorgaben sowie den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit. Die Polizei macht zudem genauere Angaben zur Anhaltung. Gegen die angehaltene Person werde Strafanzeige erstatten wegen Hinderung einer Amtshandlung. Die Polizei nimmt weiter Stellung zur Kundgebung am Sonntagabend. Aus Sicht der Polizei sei der Einsatz an der Kundgebung ruhig verlaufen. Es kam zu keinen Sachbeschädigungen. Zum Vorfall mit dem zerrissenen Kartonschild schreibt die Polizei, dass eine Person den Karton unmittelbar vor einen Polizisten gehalten habe, um ihm die Sicht aktiv zu verdecken. Der Polizist hat den Karton daraufhin heruntergerissen und dabei beschädigt, wie Mitglieder unserer Redaktion beobachtet haben. Ebenfalls beobachtet haben unsere Redaktionsmitglieder, dass die Polizei während und nach der Kundgebung im großen Stil mit Handykameras fotografiert und gefilmt haben. Die Medienstelle der Polizei schreibt dazu, es sei nicht unüblich, dass im Rahmen von Kundgebungen durch die Polizei gefilmt oder fotografiert werde. Im Fall vom Sonntagabend sei der Grund gewesen, dass bei der Anhaltung in Marzili eine Polizistin tatsächlich angegriffen worden sei. Die Bilder würden im Rahmen der gesetzlichen Fristen gelöscht, so die Polizei weiter.
Rabe Info.
Wir blicken nun im Rabe Info nach Serbien. Seit mehr als 1,5 Jahren dauern die regierungskritischen Proteste an. Zentrale Forderung ist der Rücktritt des Präsidenten Aleksandar Vučić und vorgezogene Neuwahlen. Am Samstag hat Vučić nun angekündigt, dass er in einigen Wochen zurücktreten werde. Was bedeutet das nun? Darum geht es im Beitrag von Ursi Grimm. Sie hat mit der Politologin Valentina Petrovic gesprochen.
Ja ću samo još nekoliko nedelja da budem predsednik. Tada podnosim ostavku.
Er werde nur noch ein paar Wochen im Amt bleiben, bevor er seinen Rücktritt einreiche. Nichts wäre ewig, Gott sei Dank. Dies sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić in seiner Ansprache vor tausenden versammelten AnhängerInnen. Hier zu hören eine Aufnahme von Radio Free Europe. Valentina Petrovic ist Politologin und derzeit Gastprofessorin an der Universität Wien. Sie hat sich mit der serbischen Politik und auch den Protesten auseinandergesetzt. Dass Vučić nun nach 1,5 Jahren massiver Proteste seinen Rücktritt ankündigt, ordnet sie folgendermaßen ein.
Man muss die Ankündigung natürlich im Hinblick auf das Ende seines Mandats sehen. Vučić darf kein drittes Mal als Präsident kandidieren. Das heißt, sein Mandat endet offiziell nächstes Jahr im Frühling. Er hat hier sehr viel Staub aufgewirbelt, obwohl es eigentlich allen klar ist, dass er als Präsident sowieso nicht mehr kandidieren darf.
Dennoch sind sich ExpertInnen einig, dass Vučić nicht ernsthaft beabsichtigt, seine Macht aufzugeben.
Er könnte als Ministerpräsident eine weitere Funktion ausüben. Man hat in den internationalen Medien zum Teil schon sehr starke Reaktionen auf seine Aussagen gehabt.
So vergleichen die Deutsche Bild oder die Zürcher NZZ Vučić mit Putin und Erdogan, die mit ähnlichen taktischen Zügen ihre Macht ausbauten und sicherten. Am Sonntag reagierte die Protestbewegung direkt. Wie zum Beispiel in der zentralserbischen Stadt Kraljevo, wie Aufnahmen der Internetplattform Zuma.rs zeigen. Das Misstrauen gegenüber Vučić ist trotz populistischer Zugeständnisse riesig.
Er hat zum Beispiel die Renten erwähnt von den Pensionierten in Serbien. Er hat auch erwähnt, dass er für ein einheitliches Serbien stehen würde, im Sinne von, man sollte den Studenten vergeben und man sollte der Opposition vergeben. Seine Einheit ist definiert dadurch, dass man zugibt, falsch gehandelt zu haben und dass man eigentlich ihn und seine Partei unterstützt.
Vučić's Auftritt am Samstag weckt bei Petrovic zudem Erinnerungen an die 90er Jahre und den damaligen Präsidenten und späteren Kriegsverbrecher Slobodan Milošević.
Die Inszenierung und auch das Narrativ, das Präsident Vučić verwendet hat, hat natürlich an vor 30 Jahren erinnert. Auch der ehemalige Präsident Slobodan Milošević hat damals gesagt, dass Serbien vor sehr großen Herausforderungen stehen würde. Und das aber mit einer einheitlichen Position, dass es Serbien das schaffen würde. Und Einheit bedeutete damals die Zustimmung und Unterstützung von Milošević's Politik. Und Aleksandar Vučić hat genauso dieses Narrativ verwendet im Sinne von, wir sollten eine Einheit sein und eine Einheit bilden. Und Einheit bedeutet eben, dass man den starken Mann, heute eben Vučić, unterstützt.
Wann genau er zurücktreten werde, ließ Vučić in seiner Ansprache offen. Hinblicklich des Endes seiner Amtszeit im März ist sein Auftritt womöglich auch ein Versuch, seine Angst vor dem tatsächlichen Verlust der Macht zu überspielen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 30. Juni. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt diese und alle weiteren Sendungen als Podcast zum Nachhören. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Ursi Grimm und Noah Biu. Und morgen um 11 Uhr gibt's das nächste aktuelle Rabe-Info. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören und tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.